Und er wird natürlich versuchen, dieses Turnier, diese große Veranstaltung, die weltweit übertragen wird, schon für seine Zwecke zu kapern. Wie das genau geschieht, werden wir sehen. Es heißt, dass beispielsweise Eisleute, also von der Einwanderungspolizei, dass da möglicherweise Leute vor den Stadien patrouillieren. Offenbar ist es so, dass ein Schiedsrichter aus Somalia, der für die WM also eingeplant war und für die WM berufen wurde, dass der wohl offensichtlich an der Grenze auch abgewiesen wurde, an der US-Grenze. Er konnte nicht einreisen.
There is a new sheriff in town.
Der Sheriff ist zurück im Weißen Haus. Donald Trump 2.0. Mehr America First, mehr Konfrontation, eine ideologische Zeitenwende.
And we are just getting started.
Journalistin Angela van Brakel analysiert Macht, Mythen und Politik im neuen Amerika. Und sie erklärt, was dieser Kurs für Europa und Deutschland bedeutet. The Wild House. Das neue Amerika verstehen.
Morgen geht die Weltmeisterschaft los, die bisher größte in der Geschichte. Gastgeber sind die USA, Kanada und Mexiko. Vieles wird dabei für europäische Ohren und Augen, sagen wir, gewöhnungsbedürftig sein. Einen Vorgeschmack gab es ja bereits beim Freundschaftsspiel Deutschland gegen die USA in Chicago. Langstreckenbomber jagen über die Arena, Pyrotechnik untermalt die US-Hymne. Ein Spiel wie eine Art Jahrmarktattraktion. Und vieles deutet darauf hin, dass diese WM eher ein Trump-Turnier wird. Er die Macht des Sports nutzt und die größte Fußballbühne der Welt kapern könnte. Genau darum geht es in dieser Podcast-Folge. Und darüber möchte ich mit Dr. Klaus Hecking sprechen, US-Korrespondent für den Spiegel. Welcome back by the Wild House, lieber Klaus.
Hallo, ja, vielen Dank. Ich freue mich, hier zu sein. Hallo.
Wie groß ist denn die WM-Vorfreude so in Boston, wo du wohnst? Und wie die Atmosphäre?
Naja, also ehrlich gesagt, im Moment, wenn man so durch die Straßen läuft oder durch die Straßen fährt, ist es so gut wie gar nichts zu sehen von der Fußball-WM. Also es ist, man sieht keine Plakate, man sieht keine Menschen, die sich freuen, man sieht keine Graffitis oder irgendwas, was auf diese WM hindeuten könnte. Dabei finden hier eine ganze Reihe von Spielen statt, also eine Reihe von Vorrundenspielen. Und wenn die deutsche Mannschaft Gruppensieger wird, dann wird sie hier das 16. Finale spielen und wenn sie dann durchkommt, sogar das Viertelfinale hier in Boston spielen. Aber trotzdem ist hier in so einem Lebensalltag der Menschen ist noch ehrlich gesagt nicht viel von Vorfreude zu spüren. Die Menschen, wenn überhaupt, interessieren sich im Moment eher für die NBA-Finals. Also die Finale im Basketball, was noch stattfindet zwischen New York und San Antonio. Aber der Fußball spielt hier, also die WM spielt hier in den Gesprächen der Menschen, im Alltagsleben noch keine Rolle. Man muss aber dazu auch sagen, im Breitensport spielt Fußball hier mittlerweile durchaus eine Rolle. Also man sieht hier sehr, sehr oft am Wochenende und auch unter der Woche Kinder, die spielen, die wirklich Fußball spielen. Und man sieht mehr Kinder beim Fußball als beim Baseball. Es gibt also keine Fußballfeindschaft oder sowas hier in den USA oder gar kein Desinteresse. Es ist mehr im Breitensport, scheint es ganz gut zu laufen, aber so die Fußball-WM-Begeisterung, da ist im Moment noch nicht viel davon zu spüren.
Ja, Amerikanerinnen und Amerikaner sind ja bekannt für Football, aber eben nicht unbedingt Soccer verrückt oder noch nicht. Beim Freundschaftsspiel, ich hatte es ja eben angesprochen, gab es Langstreckenbomber über dem Stadion, so eine Art Jahrmarktstimmung während des Spiels. Was erwartest du denn da für die WM?
Ja, es wird natürlich hier sehr amerikanisch dann sein. Also es ist anders ein bisschen von der Kultur her. Es ist immer so ein bisschen so eine Volksfeststimmung. Es ist dann auch immer sehr kommerziell mit sehr, sehr viel Werbung. Und die FIFA hat ja jetzt auch Trinkpausen eingeführt während der Spiele, was ja auch neu ist. Und das dient natürlich auch dazu, Werbung unterzubringen, sowohl im Fernsehen als auch dann vor Ort im Stadion. Und hier in den USA ist das so, bei Sportveranstaltungen wird jede Pause genutzt, um Werbung zu machen, um irgendwelche kommerziellen Angebote den Menschen nahe zu bringen. Und das wird bei dieser WM auch sein. Ich glaube, das wird die mit Sicherheit am durchkommerzialisierteste Fußball-WM sein, die wir bisher erlebt haben. Und das will ja schon viel heißen.
Ja, und Donald Trump weiß ja jetzt auch nicht unbedingt viel über Fußball, aber er weiß eben, dass es keine größeren Sportereignisse gibt als Fußball-Weltmeisterschaften. Das Endspiel Argentinien gegen Frankreich, auch weil du eben Kommerz angesprochen hast, vor 4 Jahren sollen 1,5 Milliarden Menschen verfolgt haben. Den Super Bowl im Vergleich schauten sich weltweit nur ungefähr 220 Millionen an. Also das ist doch sicherlich eine Währung, die für Donald Trump zählt und die er auch versteht. Wann und wie hat er sich denn eigentlich bei dem Turnier angekündigt?
Naja, das weiß man im Moment noch nicht so. Das fällt auch alles zusammen. Dieses Turnier fällt auch ausgerechnet in die Zeit zusammen, in der die USA ihre 250. Jahrestag ihrer Unabhängigkeit feiern. Und beispielsweise am 4. Juli, also dem Unabhängigkeitstag, dem Tag der Unabhängigkeitserklärung, spielt ausgerechnet, wenn die deutsche Mannschaft Gruppensieger wird und wenn sie dann ihr 16. Finale gewinnt, wird sie im Achtelfinale am 4. Juli in Philadelphia spielen. Und da kann das durchaus sein, dass der gute Herr Trump kommt. Er hat aber noch keine Pläne bekannt gegeben. Fest steht, ganz sicher, er wird die WM in der einen oder anderen Form für sich nutzen. Er ist öfter auch schon mal bei Sportveranstaltungen aufgetaucht oder hat sich auch, ich glaube, letztes Jahr gab es hier auch ein größeres Turnier und da hat er sich dann auch mehr oder weniger unter die Sieger gemischt. Und er wird natürlich versuchen, dieses Turnier, diese große Veranstaltung, die weltweit übertragen wird, schon für seine Zwecke zu kapern. Wie das genau geschieht, werden wir sehen.
Und du sprichst ja bei der WM von einer Präsidentenpropaganda in deinem aktuellen Artikel, den wir übrigens hier auch verlinken werden in den Shownotes, und sagst auch, das wird keine normale WM. Warum? Was ist dein Hauptargument?
Naja gut, ich meine, es fängt schon damit an. Es wird von drei Ländern ausgetragen. Und diese drei Länder haben eine gemeinsame Bewerbung gemacht. USA, Kanada und Mexiko. Und als sie sich beworben haben, sind sie auch sehr united, sehr vereint aufgetreten. Das war auch ihr Slogan, dass sie halt, oder ihr Hauptargument, dass wir haben, die machen hier eine grenzüberschreitende WM und ja, und sind alle Brüder. Und man sieht im Moment aber von der Brüderlichkeit zwischen dem Verhältnis zwischen den USA und Mexiko oder auch in den USA, zwischen dem Verhältnis zwischen den USA und Kanada sehr, sehr wenig. Ich glaube, das Verhältnis zum Beispiel zwischen USA und Kanada, ich weiß nicht, ob es in den vergangenen 100 Jahren jemals schlechter war als jetzt. Und das Verhältnis zwischen den USA und Mexiko ist halt auch sehr angeknackt. Und Trump redet auch gar nicht davon, von einer gemeinsamen WM oder so, sondern das wird einfach immer so dargestellt, mehr oder weniger, als die USA das eher alleine veranstalten. Und die Konzepte sind auch sehr, sehr unterschiedlich. Und die Länder, wie sie an Fußball, ihre Beziehung zum Fußball sind sehr unterschiedlich. Also beispielsweise Mexiko. Mexiko ist Fußball wirklich der Nationalsport, der Nummer 1 Sport in dem Aztekenstadion. Das ist eines der großen, legendären Fußballstadien der Welt, dort, wo das Eröffnungsspiel stattfindet. Und es wird eine große Show sein, es wird eine große Begeisterung sein und da wird wirklich die Fußballliebe der Mexikaner mit Sicherheit auch durchkommen. Insbesondere natürlich dann, wenn Mexiko das Spiel gewinnt gegen Südafrika. Kanada ist eine ganz eigene Geschichte für sich. Kanada kennen die meisten von uns eher als Eishockeyland und der Fußball spielte auch keine große Rolle. Dennoch haben die Kanadier eine ganz andere Art, an das Turnier ranzugehen. Also sie sagen, hey, wir sind gehen mit offenen Armen rein. Ihr seid erstmal alle herzlich willkommen. Es ist nicht so wie in den USA. In den USA ist es zum Beispiel so, Menschen aus Haiti oder aus dem Iran, und das sind WM-Teilnehmerländer, normale Menschen aus diesen beiden Ländern können gar nicht in dieses Land einreisen. Und jetzt zum Beispiel hat sie sich ergeben, offenbar ist es so, dass ein Schiedsrichter aus Somalia, der für die WM also eingeplant war und für die WM berufen wurde, dass der wohl offensichtlich an der Grenze auch abgewiesen wurde, an der US-Grenze. Er konnte nicht einreisen. Und die Kanadier gehen da mit einem anderen Approach ran. Die Kanadier sagen, erstmal ist jeder willkommen. Es wird niemand quasi einer Nationalität ausgeschlossen. Diese Leute werden natürlich dann schon überprüft. Also alle werden überprüft, die in dieses Land rein wollen. Also auch genauso auch Fans oder so aus Deutschland. Aber es gibt keine pauschalen Einreiseverbote. Und die Kanadier sagen auch, wir wollen hier versuchen, eine WM für alle zu machen. Also auch für alle Menschen mit alle Erschwinglichkeit. Also für den mehr Menschen, die vielleicht nicht so einen großen Geldbeutel haben. Und beispielsweise ist das so, die Anreise zu dem Stadion, die kostet $3.35 mit dem ganz öffentlichen Verkehr, das sind ein bisschen mehr als 2 Euro. Und das sind ganz normale Preise. In den USA ist das wiederum anders. Beispielsweise in Boston, wo in meiner Stadt, da ist das Stadion, es ist ein bisschen außerhalb in einem Ort namens Foxborough, das ist etwa 30 Kilometer, vielleicht 35 Kilometer entfernt. Und dahin gehen Vorortzüge, so S-Bahnen, kann man sich das dann etwa vorstellen. Und diese S-Bahnen kosten normalerweise hin und zurück von Boston nach Foxborough, kosten $17.50. Aber nicht bei der WM. Bei der WM kosten die gleichen Züge $80. Und man hat sogar gewissermaßen diese Vorortzüge für die Tage der Spiele mehr oder weniger abgeschafft oder mehr oder weniger eingestellt, damit Menschen gar nicht auf die Idee kommen, mit einem normalen Zug zu fahren und das gewissermaßen zu umgehen, das $80-Ticket. Und das stößt natürlich vielen Menschen auf und insbesondere Fußballfans. Ich meine, das war ja eigentlich mal ein Sport der einfachen Leute, ja, der vielleicht Leute, die auch vielleicht nicht so viel Geld haben. Und hier in den USA sind die Preise halt horrend. Also wenn man nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln fährt, dann muss man sein Auto irgendwo parken. Und beispielsweise für dieses 16. Finale hier in Boston, ja, wo möglicherweise die Deutschen spielen, kostet der Parkplatz $220. Und im Viertelfinale kostet er 270 US-Dollar. Dafür, dass man sein Auto beim Stadion abstellen darf. Ja, und das sind schon wirklich krasse Preise. Und die verschrecken natürlich viele Leute. Andererseits muss man auch sagen, es gibt hier in den USA, gibt es Leute, die haben so viel Geld, denen ist es völlig egal, ob die 220, 270, 300 Dollar fürs Parken bezahlen oder ob sie 2000 Dollar fürs Ticket oder 4000 Dollar bezahlen. Und man wird jetzt sehen, dann in den nächsten Wochen, ob es genug von diesen Menschen gibt, die mehr oder weniger bereit sind, jeden Preis zu bezahlen, oder ob es eben nicht genug gibt und dann vielleicht die Stadien nicht so voll sind, wie sich das die FIFA gerne wünschen würde.
Ja, Donald Trump hat ja selbst gesagt, die Ticketpreise sind so hoch, er würde das nicht bezahlen. Und weil du auch die beiden Co-Gastgeberländer noch angesprochen hast, Trump beschimpft ja Mexiko gern als von Drogenkartellen regierte Bananenrepublik und Kanada will er zum 51. Staat machen. Also das klingt nicht unbedingt nach Friede, Freude, Eierkuchen, sondern eher nach Konflikten. Außerdem, du hattest es auch angesprochen, ist der Iran ja Teil der WM, mit dem sich die USA, das wissen wir alle, im Krieg befinden. Das Mannschaftsquartier der Iraner wurde deswegen auch nach Mexiko verlegt. Aber die Gruppenspiele selbst, also auch die Gruppenspiele des Iran, sollen trotzdem in den USA stattfinden. Das ist korrekt.
Ja, und soweit ich weiß, ist das der jetzige Stand. Es wäre auch, glaube ich, sehr, sehr schwer, das organisatorisch jetzt nochmal zu ändern. Und ja, das wird dann wohl möglicherweise stattfinden, dass iranische Fußballer auf US-Boden stattfinden. Ehrlich gesagt, ich würde das für normal halten. Ja, bis bei einer Fußball-WM, ja, jedes Land, was sich qualifiziert, darf dann natürlich ganz normal zur WM anreisen und dann auch seine Spiele dann, wo immer es der Spielplan vorsieht, bestreiten. Dass wir darüber überhaupt diskutieren, zeigt, in was für einer komischen Zeit wir im Moment leben und was für einer komischen Welt wir im Moment leben. Es sollte eigentlich selbstverständlich sein, dass eine Mannschaft sich sportlich qualifiziert hat für eine Fußball-WM, dass die auch an dieser WM teilnehmen darf. Und ja, was soll man dazu noch mehr sagen? Ich weiß nicht, ich hoffe, dass die Iraner, ich drücke ihnen, weil ob sie gewinnen oder verlieren, ist das egal, aber ich wünsche ihnen, dass sie einen normal ihren Fußballjob machen können und normal ihre Spiele austragen können. Und ja, wenn sie die bessere Mannschaft sind, sollen sie auch gewinnen, ihre Spiele.
Und jetzt müssen wir noch über Trump und Infantino sprechen, der Präsident der FIFA und er, also die beiden, wie würdest du das beschreiben? Ziemlich beste Freunde?
Ich würde sagen, sie sind Partner, die einander, wie soll ich das sagen? Sie sind Partner, die miteinander gewissermaßen zusammenarbeiten. Und Herr Infantino lässt es nicht unversucht, um Herrn Trump zu schmeicheln, weil er sich davon welche wie immer geartete Vorteile erwünscht. Wir haben ja das alle miterlebt. Er hat ja diesen FIFA Peace Prize geschaffen, diesen Friedenspreis, den er dann Trump überreicht hat. Ja, und die FIFA hat sich auch einquartiert, hat sich eingemietet im Trump Tower in New York und ein Kollege von mir war dann dort und wollte da hoch und dann hat ihm dann der Portier gesagt, da ist noch gar niemand, da ist noch gar nichts los. Das heißt, sie haben sich einfach nur eingemietet und zahlen ihm Geld und offensichtlich machen die noch nicht mal Gebrauch von dem Quartier, was sie da haben. Ja, was immer dahinter steht, ja, Trump und Herr Infantino sind gerade im Moment best friends forever. Mal gucken, wie lange das forever hält, aber ja, ich glaube, man ist sich einander nützlich und gibt sich die Hand.
Und du sagst ja auch in deinem Artikel, wie uns Donald Trump die WM verdirbt. Auf was bezieht sich denn dieser Titel ganz konkret?
Naja, sind so mehrere Sachen. Also es heißt, dass beispielsweise ICE-Leute, also von der Einwanderungspolizei, dass da möglicherweise Leute vor den Stadien patrouillieren. Ja, das ist eine Sache, über die werden sich Fußballfans sicher nicht freuen. Und dann eine weitere Sache ist eben das Erwähnte, dass er mit Kanada und Mexiko eigentlich so im Unfrieden ist. Und dieser Zwist natürlich auch eine Gemeinsamkeit bei der WM oder gerade dieses Grenzübergreifende schon jetzt zerstört hat, wo die WM noch gar nicht begonnen hat. Aber das ist kein Dreiländerturnier mehr, wo alle friedlich im Zeichen des Fußballs miteinander vereint sind, die drei Gastgeberländer. Das ist schon mal, finde ich, total schade. Und dann ist natürlich diese Ärgernisse für Fans, die nicht jeder Fan ist willkommen und wer den falschen Pass hat, darf in das Land gar nicht rein, es sei denn, man ist Spieler, aber ist Fan eben nicht. Und dann eben noch diese extremen Kosten, die natürlich auch durch Trumps Politik mit verursacht sind. Ja, es sind so eine ganze Reihe von Punkten, die einfach dazu führen, dass das keine normale WM ist. Nichtsdestotrotz muss man eins sagen, Angela, das ist wirklich wichtig. Die WM ist nicht verloren oder kaputt und sie ist es nicht von vornherein programmiert, dass die WM der totale Flop wird. Ich glaube, wenn, keine Ahnung, das US-Team, keine Ahnung, seine ersten drei Spiele gewinnt oder wenn Lamine Yamal irgendwelche Wundertore schießt oder wenn die Deutschen irgendwie plötzlich auftrumpfen, dann wird sich auch eine WM-Stimmung ergeben und dann werden auch die Menschen feiern und ein fröhliches Fußballfest hoffentlich feiern und eine schöne Zeit miteinander haben und einen schönen Sommer verleben und am Ende gewinnt dann, was ja vielleicht am Ende noch Deutschland oder was weiß ich. Und dann wird es auch in Deutschland eine große Freude geben. Und ich wünsche mir das ja eigentlich auch, dass die WM Erfolg wird und dass die WM vor allem den Menschen gute Laune macht. Ob in Deutschland oder anderswo war, das ist ja eigentlich der Sinn von so einer WM und das ist der Sinn von so einem Fußballsommer, dass wir eine gute Zeit haben und es dann genießen. Und dann möge die beste Mannschaft gewinnen.
So ähnlich wie bei den Olympischen Spielen, da war ja auch die Stimmung in Frankreich erst schrecklich miserabel und dann wurden es ganz tolle Spiele. Das wünschen wir uns für die Weltmeisterschaft auch. Für mich geht's morgen wieder in die USA und dann ab Sonntag berichte ich von der Weltmeisterschaft vor Ort, von dem Spiel Deutschland gegen Curaçao in Houston. Ich bin auf jeden Fall gespannt im Stadion. Ja.
Viel Spaß, also ja. Man sollte Curaçao ja auch nicht unterschätzen, aber ich glaube, also Curaçao, also wenn wir die nicht... Wenn wir die nicht bügeln, also wenn wir da nicht deutlich gewinnen, ich glaube, dann wäre wirklich was falsch. Also ich drücke den Deutschen die Daumen und ja, mögen wir eine gute Zeit haben, mögen wir einen schönen Sommer haben und ja, vielleicht gewinnen ja am Ende die Deutschen die Weltmeisterschaft, wer weiß.
Die Daumen sind gedrückt, Klaus. Besten Dank für dieses Interview. Dankeschön.
Dankeschön, ja. Tschüss, tschüss.
Journalistin Angela van Brakel analysiert Macht, Mythen und Politik im neuen Amerika. The Wild House. Das neue Amerika verstehen.
Ein All Ears on You Original Podcast.